Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in 3 Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den ersten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Bevor wir beginnen, wollen wir noch zusammen beten. Herr Jesus, wir preisen dich, den Sohn Gottes, dass du uns auch heute Nachmittag diese Gelegenheit schenkst, miteinander dein Wort zu studieren, unter dem Schutz der Obrigkeit. Wir danken dir für diese Freiheit des Glaubens, die wir haben dürfen, bis auf diesen Tag. Und so bitten wir dich, dass du diesen Nachmittag segnest, dass du uns Kraft schenkst, Konzentration und Spannkraft innere, damit wir deine Herrlichkeit, deine Größe in deinem Wort sehen dürfen. Wir danken dir dafür. Amen. Wir haben uns mit allen 12 kleinen Propheten in der Vergangenheit beschäftigt. Im Sinn einer Einführung. Gewisse haben wir detaillierter durchgenommen, andere mehr in der Übersicht. Jetzt möchte ich beginnen mit den großen Prophetenbüchern. Heute ein erster Teil, eine Einführung in das Buch Jesaja. Es handelt sich um das größte prophetische Buch in der Bibel überhaupt, mit 66 Kapiteln. Und darum wollen wir uns heute auf die 12 ersten Kapitel konzentrieren. Die bilden auch für sich einen geschlossenen ersten Block in dem Buch. Aber auch wenn wir nur einen Teil anschauen, müssen wir uns natürlich doch in der Übersicht mit den Einleitungsfragen zu dem ganzen Buch zuerst beschäftigen. Wir müssen uns ja immer wieder fragen, wenn wir an ein neues Bibelbuch heranmachen, wann wurde das Buch verfasst? In welchen Umständen? Und das erfahren wir gleich im ersten Vers, Jesaja 1, Vers 1. Die Vision Jesajas, des Sohnes Amoz, die er über Juda und Jerusalem geschaut hat, in den Tagen Usias, Jotams, Ahas, Jehiskias, der Könige von Juda. Diese Datierungsangaben sind sehr hilfreich, weil wir ja im Alten Testament eine durchgängige Chronologie vorfinden. Und nach strenger Chronologie ist also die Zeit von Usia bis Hiskia die Periode 810 bis 698 vor Christus. In dieser Epoche drin hat Jesaja gewirkt. Das war die Blütezeit der assyrischen Weltherrschaft. Das Kerngebiet Assyrien ist der heutige Nordirak mit den Städten Ninive, Assur und Kalach. Aber dieses Kerngebiet hat sich durch militärische Aggression im 9., 8. Jahrhundert vor Christus über den ganzen Nahen Osten ausgebreitet. Alle Völker zitterten vor Assyrien. Und genau in dieser schwierigen und politisch sehr umwälzenden Zeit hat Jesaja gewirkt. Das Assyrerreich hat ja einen ganz besonderen eine ganz besondere Bedeutung für Israel, in dem Sinn nämlich, dass das Nordreich der 10 Stämme Israels durch die Assyrer komplett am Boden zerschlagen wurde im Jahr 722 vor Christus. Und von diesem Ereignis spricht Jesaja eben auch schon im Voraus. Nun, wir haben gesehen, der Autor dieses Buches ist Jesaja, der Sohn Amoz. Zuerst zum Namen Jesaja, hebräisch ausgesprochen Jeschajahu. Das ist die Langform, es gibt auch die Kurzform Jeschaja. Jeschajahu. Wir kennen diese Endung natürlich auch aus der Zeitgeschichte, Netanyahu. Das Yahu ist auch die Langform, Netanyah wäre die Kurzform. Und so Jeschaja, Jeschajahu, das bedeutet so viel wie Heil, Rettung des Ewigen. Da steckt ja das Wort Yasha drin, retten. Und das ist auch das Wort, das in dem Namen Jesus, auf Hebräisch Yeshua, drinsteckt. Und dieser Name Jesaja kommt 16 Mal vor im Buch, wie man hier sieht, in Kapitel 1, 2, 7, 13, 20, 37, 38, 39. Aber was eben auch auffällt, ist, wie oft Wörter wie retten, Rettung, Retter oder Heil, Heiland vorkommen, die gehören alle in eben diese Wortfamilie mit Yasha. Und da sieht man, das, was der Name des Propheten ausdrückt, das ist effektiv auch ein ganz zentrales Wort, eine zentrale Botschaft in dem ganzen Jesaja-Buch. Und nicht umsonst, welcher Prophet schreibt am meisten über den kommenden Erlöser? Das ist eben Jesaja. Die Autorschaft wurde eindeutig überliefert, das ist Jesaja. Kein Zweifel in der alten rabbinischen, jüdischen Tradition aus der Antike. Das wurde erst geleugnet durch die liberale Theologie in Europa, in der geschichtlich gesehen jüngeren Vergangenheit. Und wie kam man auf die Idee, Jesaja stammt nicht von Jesaja, sondern von mehreren Autoren? Nun, der Einstieg kam durch die Prophetie in Kapitel 44, 28 und folgende. Dort wird Kores erwähnt. Ich schlage kurz auf. Da heißt es von Gott, der von Kores spricht, mein Hirt, und der all mein Wohlgefallen vollführt, indem er von Jerusalem sprechen wird, es werde aufgebaut, und vom Tempel, er werde gegründet. So spricht der Herr zu seinem Gesalbten, zu Kores, dessen Rechte ich ergriffen habe, um Nationen vor ihm niederzuwerfen, und damit ich die Länder der Könige entgürte, um Pforten vor ihm aufzutun und damit Tore nicht verschlossen bleiben. Ich werde vor dir herziehen und werde das Höckerichte eben machen, eherne Pforten werde ich zerbrechen und eiserne Riegel zerschlagen, und ich werde dir verborgene Schätze und versteckte Reichtümer geben, auf dass du wissest, dass ich der Herr bin, der dich bei deinem Namen gerufen hat, der Gott Israels. Um Jakobs meines Knechtes und Israels meines Auserwählten willen, rief ich dich bei deinem Namen. Und so weiter. Und dann erklärt Gott in Vers 5, ich bin der Herr und sonst ist keiner außer mir, ist kein Gott. Ja, da hat man sich gesagt, das geht doch nicht. Jesaja kann doch nicht von Kores sprechen, das ist ja ein König, der erst im Jahr 539 so bedeutungsvoll auf der Weltbühne der Geschichte aufgetreten ist mit der Eroberung Babylons. Ja, aber wenn Jesaja so viel früher gelebt hat, Das wäre ja Prophetie. Und Prophetie ist nicht möglich. Also muss das jemand geschrieben haben nachher, nach diesen Ereignissen. Folglich können diese Kapitel hier um 40 herum gar nicht eben von dem Jesaja stammen. Ja, und überhaupt, das Jesaja-Buch hat doch einen ersten Teil, so bis Kapitel 39, und dann ab Kapitel 40 kommt ja so ein neuer Block. Dann muss das von einem anderen sein. Und später haben wir dann noch gesagt, ja, ab Kapitel 55 müssen wir noch einen dritten annehmen. Also es gibt Jesaja, dann den Deutero-Jesaja, das ist dieser unbekannte Fälscher, ab Kapitel 40. Und dann einen Dritto-Jesaja, also nochmals ein Fälscher, ab Kapitel 55. Und später wurde das Ganze nochmals zerpflückt. Auch im ersten Teil ist natürlich nicht alles original. Und so hat man das Jesaja-Buch zersägt und zersägt. Aber wieso soll es keine Prophetie geben? Ja, das hat man in der Aufklärung, hat man das erkannt, dass Prophetie und alles Übernatürliche gibt es nicht. Das ist der mittelalterliche Mensch glaubt an Wunder und Übernatürliches. Aber der rationale Mensch, der nur wirklich glaubt, was man messen und sehen kann, der kann das nicht akzeptieren. Also Prophetie gibt es nicht. Ja gut. Und was ist denn mit der Prophetie, die sich heute erfüllt aus der Bibel? Die Rückkehr der Juden aus aller Welt ins Land der Väter, die Wüste, die wieder aufblüht, der Staat, der wieder gegründet werden sollte, die umliegenden Völker, die die Vernichtung Israels suchen und so weiter und so fort. In unserer heutigen Zeit können wir zeigen, über 160 erfüllte Prophezeiungen. Ja, da kann ja niemand sagen, die Bibel ist jetzt erst im Nachhinein geschrieben worden. Also wir sehen, die Bibel hat echte Prophetie im Voraus geschrieben. Und darum ist natürlich dieses Argument, das kann nicht von Jesaja sein, völlig unsinnig, weil es nur aus der Philosophie herauskommt, Prophetie gibt es nicht. Ja, aber aus der Antike her, im Judentum, wo man ja noch viel näher bei den Ereignissen war, wurde einhellig überliefert, das ganze Buch ist von Jesaja. Also diese Teilung Jesajas in drei Jesajas ist eben nur allein aus dem Unglauben und dem Materialismus herausgekommen. Aber am wichtigsten ist natürlich das Zeugnis des Neuen Testaments in Johannes 12, Vers 39 zitiert der Herr Jesus aus Jesaja 6, Vers 10 und er sagt, Jesaja hat gesagt. Und da wird auch von dem Herrn Jesus, in diesem Zusammenhang wird dann auch zitiert, Jesaja 53, 1, dort in Johannes 12. Und da wird gesagt, das Wort Jesajas. Ja, das wäre hier schon aus dem zweiten Jesaja. Und Paulus schreibt in Römer 10, Vers 20, indem er aus Jesaja 65, 1 zitiert, Jesaja erkühnt sich. Das heißt, im Neuen Testament wird ausdrücklich aus allen sogenannten drei Teilen von Jesaja zitiert und ausdrücklich Jesaja zugeschrieben. Also wer die Einheit Jesajas leugnet, greift den Sohn Gottes an. Das ist nicht so eine akademische Sache, sondern das geht ums Zentrum des Glaubens. Des christlichen Glaubens. Nun, wir sind immer noch dran. Wer ist Jesaja? Aus seinem Buch erfahren wir, Jesaja war verheiratet. Kapitel 8, Vers 3. Und zwar mit einer Prophetin. Schönes Paar, ja? Und sie hatten Kinder. Zwei Söhne werden namentlich erwähnt. Etwas ungewöhnliche Namen. Der ältere hieß Shear Yashuv. Ein Überrest wird umkehren. Und wir werden sehen, dieses Thema, dass Gott eben ein gerechter Gott ist, der das Gericht bringt über den Sünder, aber den, der umkehrt, rettet, bewahrt, Das zieht sich ja durch das ganze Jesaja-Buch hindurch. Und zwar sehen wir immer, dass Gott im Gericht einen Überrest für sich bewahrt. Eine Minderheit, die treu ist, die umkehrt und dem Namen Gottes die Treue hält. Der zweite Sohn, so vielleicht als Anregung für jemand, der bald die Wahl hat, Kapitel 7, Vers 3, nein, Kapitel 8, Vers 3, Maher Shalal Chazbaz. Es eilt der Raub, bald kommt die Beute. Doch davon später mehr. Gemäß der jüdischen Tradition wurde Jesaja unter dem gottlosen König Manasse schließlich zersägt. Zersägt. Also die rabbinische Tradition überliefert, dass Jesaja vor seinen Feinden geflohen ist, sich in einem hohlen Baum versteckt hat. Und dann haben die Feinde den Baum umgesägt und so Jesaja umgebracht. Da kann jemand sagen, ja gut, das ist jüdische Überlieferung. Da lesen wir ja nichts davon in der Bibel. Ja, halt. Schlagen wir mal auf. Hebräer 11. Das Kapitel über die Glaubenshelden. Und da steht dann in der Zusammenfassung ab Vers 33. Und den Propheten, welche durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten, der Löwen Rachen verstopften, Daniel, des Feuers Kraft auslöschten, die Freunde Daniels, des Schwertes Schärfe entgingen, aus der Schwachheit Kraft gewannen, Simson, an den Säulen angebunden, ohne Kraft und plötzlich bekam er wieder Kraft, im Kampfe stark wurden, der fremden Heerscharen zurücktrieben, Frauen erhielten ihre Toten wieder durch Auferstehung bei Elia und Elisa. Andere aber wurden gefoltert, da sie die Befreiung nicht annahmen, auf dass sie eine bessere Auferstehung erlangten. Andere aber wurden durch Verhöhnung und Geißelung versucht und dazu durch Bande und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, versucht, starben durch den Tod des Schwertes, gingen umher in Schafpelzen, in Ziegenfällen, hatten Mangel, Drangsal, Ungemach, deren die Welt nicht wert war, umherirrend in Wüsten und Gebirgen und Klüften und den Höhlen der Erde. Da haben wir den Hinweis auf Jesaja, zersägt. Und die liberalen Theologen konnten Jesaja nicht mehr zersägen. Haben sie wenigstens sein Buch zersägt. Ja, das ist genau auf der gleichen Linie. Nun, etwas zu den Handschriften in Qumran. Man hat ja in den Jahren 1947 bis 1956 Schriftrollen am Toten Meer in 11 Höhlen entdeckt. Und da findet man 21 Handschriften des Jesaja-Buches. Ganz besonders zu erwähnen in Höhle 1, die 1947 entdeckt wurde. Da hat man 2 Jesaja-Rollen gefunden. In Höhle 4, 18. Das ist die reichste Höhle. Das ist übrigens die Höhle, die man ganz schön sieht, wenn man auf dem Plateau oben ist von der Qumran-Gemeinschaft mit den Ruinen. Da sieht man eine Höhle ganz in der Nähe. Das ist die Höhle Römisch 4. Dort hat man 18 Überreste von Jesaja-Rollen gefunden und dann noch in Höhle 5 eine. Alle diese Rollen werden datiert von 125 vor Christus bis 60 nach Christus. Ich war im Jahr 68 nach Christus, wurde die Qumran-Gemeinschaft zerstört. Und noch vor der Zerstörung hat man alle Rollen aus der Bibliothek in der Siedlung genommen und in den Höhlen verteilt, um sie vor den Römern zu retten. Die Siedlung wurde dann zerstört, verbrannt, hat die Ascheschicht gefunden und die Rollen konnten eben in dieser Weise überleben, wie das geschehen ist. Und die berühmteste Rolle ist natürlich die vollständige Jesaja-Rolle aus Höhle 1. Ich habe die hier da ausgestellt da vorne. Das heißt, eine Kopie in Originalgröße kann man dann in der Pause bewundern und lesen. Also sie beginnt dort rechts, ja, mit Jesaja 1,1. Und im Prinzip jedes Schulkind in Israel könnte das lesen. Chazon Yeshayahu ben Amoz, Asher Chazal Yehuda Virushalayim, Bimei Uziah, Yotam, Achaz, Yeskiyahu, Malchei Yehuda. Shim'u Shamayim, Vehazinu Eretz, Ki Adonai Diber. Und so weiter. Und das versteht man. Das verstehen die Schulkinder, wenn man das ihnen vorliest. Ist ja auch so, in den Gemeinden, in den Versammlungen in Israel, wenn man predigt, hat man ja nicht eine moderne Ausgabe des Alten Testaments. Man liest nach wie vor als Bibeltext den Grundtext vor und predigt dann darüber auf modern Hebräisch. Aber es ist ja so, dass 90% der Wörter aus dem Alten Testament, die kommen auch in der modernen Sprache vor. Und die Grammatik im neuen Neuhebräischen ist einfach ein bisschen einfacher gegenüber dem biblischen Hebräisch. Aber es ist interessant, die haben also keine Hoffnung für alle. Mehr noch, die brauchen tatsächlich immer noch die Bibel, Jesaja jetzt 2700 Jahre alt. Und das funktioniert trotzdem. Ja, ich finde das auch so toll, denn wenn man einfach so aus dem Grundtext vorlesen kann, darüber predigen kann, das zeigt, wie die Sprache der Bibel lebt in der heutigen Zeit. Hat das also ganz besonders genossen in Israel, das so, wenn man das so machen kann. Und dann ist es weiter so, die Länge dieser Rolle beträgt 7,32 Meter, die Höhe 29,9 Zentimeter. Die Rechtschreibung, die Orthographie ist etwas modernisiert. Und zwar so, dass die Vokale zum Teil angedeutet sind durch Konsonanten. Jeder weiß vielleicht, dass Hebräisch wird nur mit Konsonanten, also mit Mitlauten, k, l, n, n, geschrieben. Und die Vokale, die muss man sich denken beim Lesen. Aber weil die Sprache eben anders gebaut ist als Deutsch, sie ist aufgebaut auf einem Konsonantengerüst, ist das eigentlich ganz natürlich und nicht irgendwie so etwas Ungewöhnliches, dass man das dann auch lesen kann. Auch die Zeitungen heute in Israel, die sind nur mit Konsonanten geschrieben. Und das funktioniert. Aber wenn man eben nicht so sicher ist im Hebräischen, dann braucht man Hinweise für die Vokale. Und das hat man bereits da im zweiten Jahrhundert vor Christus gemacht, indem man gewisse Konsonanten, zum Beispiel das Jud, das ist unser J-I. Das ist ja ein Konsonant, kein Vokal. I ist ein Vokal, aber J, das ist der Konsonant. J. Im Hebräischen hat man den benutzt, um einen I-Laut anzudeuten. Und Aleph ist eigentlich nur ein Knacklaut. Zum Beispiel zu hören bei einem Unterschied zwischen verreisen und vereisen. Merkt man vorher, vereisen, da knackt es. Und das hat man gehört im Hebräischen. Das ist ein Konsonant. Wir schreiben das gar nicht auf Deutsch. Und wir merken gar nicht, dass dort ein Konsonant ist, den wir beim Schreiben auslassen. Also das ist Aleph. Und das hat man auch oft verwendet, um ein A-Laut anzudeuten. Ja, und in dieser Rolle sind also viele solche Lesemütter, wie man sagt, eingefügt. Und das Erstaunliche war, man hat ja bis dahin praktisch nur Handschriften aus dem Mittelalter. Und die Kritiker, die haben gesagt, ja, diese Handschriften aus dem Mittelalter, die sind sicher sehr verändert worden gegenüber dem früheren Text und so. Und jetzt wissen wir, die Handschriften, die wir schon immer hatten, die masoretischen Texte aus dem Mittelalter, die sind in der Orthographie deutlich altertümlicher als die Jesaja-Rolle, die vollständige aus dem zweiten Jahrhundert vor Christus. Und heute sind wir so weit, heute wissen wir sogar, wann in welcher Zeit man wie geschrieben hat, die Orthographie. Und die Hexen, die wir schon immer hatten, die haben die Orthographie aus der Zeit so 6. bis 7. Jahrhundert vor Christus. Das heißt also, noch aus der Zeit der Propheten, die Autorität hatten, inspiriert den Text weiterzugeben. Und so konnten Propheten eben auch im Gesetz Mose die Orthographie ganz leicht anpassen, aber die wurde nachher nicht mehr verändert, nach Malachi. Weil dort hat die Zeit der Propheten vollständig aufgehört. Das Wort Gottes war so vollständig abgeschlossen und durch die Inspiration. Und das können wir heute nachvollziehen. Das ist tatsächlich so. Jetzt aber noch eine gute Mitteilung. In Höhle 1 gibt es noch eine unvollständige, aber auch sehr umfangreiche Jesaja-Rolle. Und die ist nicht modernisiert. Die entspricht dem Text, wie wir ihn kennen, aus dem Mittelalter. Genau der gleiche Texttyp. Ja, das zeigt uns, wie genau das Wort Gottes überliefert worden ist und bestätigt Jesaja 40, Vers 8. Ausgerechnet, da drin steht das. Das Gras ist verdorrt, die Blume ist abgefallen, aber das Wort unseres Gottes besteht in Ewigkeit. Also das, was man zu Recht immer geglaubt hat, das können wir den Kritikern heute auch mit ganz starken Argumenten demonstrieren, dass dem so ist. Also wie gesagt, die vollständige Jesaja-Rolle, etwas modernisiert in der Orthographie. Sie besteht aus 17 zusammengenähten Ziegenhäuten. Sieht man, wie wertvoll das war. Also da brauchte man schon eine kleine Herde, um nur dieses Buch aufschreiben zu können. Und dann ist es so, hier auf der Kopie, wenn man sie anschaut, sieht man jeweils die Nahtstellen, wo die verschiedenen Häute zusammengenäht sind. Das lohnt es sich, die zu suchen. Also wie gesagt, der Anfang ist dort drüben, von euch aus rechts, das Ende dann dort links. Und man sieht, das Buch ist natürlich ein bisschen früher fertig als der Raum der Ziegenhaut. Und darum gibt es am Schluss noch einen Leerraum. Die erste Zeile von Kapitel 40 beginnt als letzte Zeile in der Kolumne des Textes von Kapitel 39. Also die Kapiteleinteilung gab es ja damals noch nicht, die kam ja erst viel, viel später. Aber interessant, die Kritiker, die Liberalen, die meinten, sie wüssten, sagen wir, 2500 Jahre nach Jesaja besser, wer geschrieben hat oder wer nicht. Die sagen ja, ab Kapitel 40 beginnt ein neuer Teil von einem anderen Propheten. Und dummerweise in dieser Rolle aus dem 2. Jahrhundert vor Christus beginnt das so, dass die erste Zeile von Kapitel 40 gerade noch die letzte Zeile ist auf der Kolumne mit Kapitel 39. Das zeigt, dass man völlig klar war, das ist eine Einheit. Die darf man nicht zersägen. Und dann noch etwas, eine schöne Beobachtung. Das Kapitel über den leidenden Messias, Jesaja 53, beginnt ja eigentlich schon in Kapitel 52, 13. Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Er wird erhoben und erhöht und sehr hoch sein. Und wie sich viele über dich entsetzt haben, so entstellt war sein Aussehen und seine Gestalt mehr als der Menschenkinder. Dort beginnt eigentlich dieses Kapitel über den leidenden Messias. Und das beginnt auf einer neuen Kolumne als Zeile 1. Ich habe hier noch mitgebracht ein Buch mit dem ganzen Jesaja, also mit dieser Schriftrolle einfach Kolumne für Kolumne durchfotografiert. Und da habe ich gerade die Stelle geöffnet mit Jesaja 53. Und da sieht man also, wie da oben genau beginnt mit Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Und schon im alten Judentum haben die Rabbiner gesagt, Jesaja 53 spricht von dem Messias, der für unsere Sünden leiden würde. Ja, also das zur Jesaja-Rolle. Die vollständige, die nennt man 1Q, Isa, dann klein a. Also erste Höhle von Qumran, Jesaja, Englisch Jesaja und A. Das ist die erste Rolle. Und dann haben wir eine Rolle IQ, Isa, B. Das ist eben diese nicht vollständige, aber die den gleichen Text hat wie der masoretische Text aus dem Mittelalter. Und darum nennt man die proto-masoretische Rolle. Weil es der gleiche Text ist, aber einfach viel älter. Nun, wie gesagt, das Thema des Buches ist Gottes Rettung für Israel und die Völker durch den Messias. Und so haben wir das Thema des Messias, der als Retter kommen wird, durch die ersten Kapitel schon und dann hindurch bis zum Schluss von Jesaja. Also nichts von einem ersten, einem zweiten Jesaja. Das ist das Thema, das sich schön gleichmäßig durchzieht. Unter Besonderheiten und charakteristische Ausdrücke habe ich noch erwähnt, dass Jesaja der im Neuen Testament am meisten zitierte Prophet ist. 25 Mal wird Gott genannt, der Heilige Israels. Das beginnt ja schon in Kapitel 1. Ich habe Vers 1 bereits gelesen. Jetzt komme ich zu Vers 2. Wir sehen, wir kommen ziemlich schnell voran mit diesen 66 Kapiteln. Hört, ihr Himmel, und horche auf, du Erde, denn der Herr hat geredet. Ich habe Kinder großgezogen und auferzogen, aber sie sind von mir abgefallen. Ein Ochse kennt seinen Besitzer und ein Esel die Krippe seines Herrn. Israel hat keine Erkenntnis, mein Volk hat kein Verständnis. Wehe der sündigen Nation, dem Volk belastet mit Ungerechtigkeit, dem Samen der Übeltäter, den verderbt handelnden Kindern. Sie haben den Herrn verlassen, haben den Heiligen Israels verschmäht, sind rückwärts gewichen. Nun, dieser Name, der Heilige Israels, ist ein ganz typischer Name für Jesaja. Eben, er kommt 25 Mal vor. Ich habe hier alle Stellen aufgeführt auf dem Skript. Aber das Auffällige ist, es ist so ziemlich gleichmäßig verteilt auf den ersten Teil, Kapitel 1 bis 39 und 40 bis 66. Ja, wenn das verschiedene Autoren wären, dann würde man ja erwarten, dass so in auffällig typischen Gottesbezeichnungen für einen Autor, dass da ein Unterschied wäre. Aber nein. Der Heilige Israels, und das Thema zieht sich durch den zweiten Teil, der Heilige Israels. Gott ist heilig und er muss den Menschen richten. Aber Gott ist Liebe und darum will er retten. Und so zeigt Jesaja den Retter, den Messias, den Erlöser. Aber für Israel und die Völker der Welt. Und darum beginnt das Buch auch so universell. Hört ihr Himmel und horche auf, du Erde. Nicht höre Israel oder höre Jerusalem. Die ganze Welt wird da angesprochen. Und dann spricht aber Gott über sein Volk zunächst, das von ihm abgefallen ist, obwohl sie Gottes Wort hatten. Ja, dann noch ein paar Bemerkungen zum Aufbau des Buches. Seite 2. Also der Titel, Vers 1, ist der inspirierte Titel, der auch gleich sagt, wer hat das Buch geschrieben und in welcher Zeit. Und dann kommt Groß Römisch 1, Prophetie des Gerichts. Das sind die Kapitel 1 bis 39. Und dann Römisch 2 ist Prophetie des Trostes, Kapitel 40 bis 66. Also die Kritiker haben gesagt, ja, man sieht doch, das ist ein ganz anderes Thema in den ersten 39 Kapiteln. Da geht es um Gericht und eben der zweite Jesaja und dann eben auch der dritte, die sprechen mehr von Gnade. So ein Unsinn. Das ist ja wie die Nazis. Die haben doch auch gesagt, der böse Gott, das ist der Gott des Alten Testaments. Und dann der gute Gott, das ist dann der Gott im Neuen Testament. Aber alles, was mit dem Alten Testament und den Juden zusammenhängt, das ist böse und schlecht. Ja, das war ja die Zeit von Pfarrer Wilhelm Busch in Essen, Jugendpfarrer und Evangelist. Und da hat er mit jemandem gesprochen, hat gesagt, dem hat Wilhelm Busch gesagt, ja, hören Sie mal, es steht in der Bibel, ja, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich fortdauern lassen meine Güte. Und dann sagt der Mann, sehen Sie, das ist der Gott des Neuen Testaments. Guter Mann, das steht im Alten Testament, Jeremia 31. Und dann hat er ihm noch zitiert, es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Das ist Altes Testament. Nein, das ist Hebräer 10. Ja, natürlich ist es so, dass im Alten Testament ein starker Akzent liegt auf der Heiligkeit, Gerechtigkeit Gottes und dem Gericht. Weil in der Vorbereitung auf den Erlöser hin muss dem Menschen bewusst gemacht werden, du brauchst einen Erlöser. Sonst gehst du verloren. Du bist ein Sünder. Und das können wir nur sehen, wenn wir die Gerechtigkeit Gottes sehen. Und darum hat Gott das Gesetz Mose gegeben, um den Menschen zu beweisen, er braucht einen Erlöser. Er ist unheilig, er ist sündig. Und dann im Neuen Testament wird gezeigt, wie eben Gott den Erlöser gesandt hat und gnädig jedem vergibt, der seine Schuld reuig im Gebet Gott bekennt und die Vergebung in dem Herrn Jesus annimmt. Aber das Alte Testament ist ja voll von der Gnade, weil eben auf den kommenden Erlöser hingewiesen wird. Und das Neue Testament ist voll von Gericht, weil gezeigt wird, wenn der Erlöser abgelehnt wird, dann hat das ewige Konsequenzen. Und das wird im Neuen Testament noch mehr betont, die ewige Verdammnis, als im Alten Testament. Also das kann man so ja überhaupt nicht sagen. Und bei Jesaja ist es auch so, wir haben einen Akzent auf dem Gericht im ersten Teil, wir finden die Gnade Gottes. Ständig, wir werden es gleich sehen in den ersten 12 Kapiteln. Und im zweiten Teil ist es genauso, dort finden wir auch das Gericht Gottes über den Gottlosen. Aber dort ist ein Akzent auf Gnade. Und so beginnt eben das Trostbuch in Jesaja 40, Vers 1. Ganz auffällig. Nachamu, Nachamu, Ami, Yomar Eloheichem. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Ja, das hat ja Händel auch schön vertont in seinem Messias. Gut, jetzt schauen wir diese Teile noch ein bisschen genauer an. Jetzt können wir den ersten Teil, Kapitel 1 bis 39, wieder unterteilen. Erstens, Prophetie über Juda und Israel, Kapitel 11 bis 12. Und das wird uns heute beschäftigen. Dann zweitens, Prophetie über die Heiden, Kapitel 13 bis 27. Da geht es also um die nichtjüdischen Völker. Und das Ganze beginnt übrigens mit Babylonien in der Endzeit. Das heißt also mit dem heutigen Irak. Und eine Invasion aus aller Welt, um das ganze Land zu verderben. Ja. Drittens, Israel in der großen Drangsalszeit. Ein Block, Kapitel 28 bis 35, wo ganz speziell auf diese 3,5 Jahre der größten Drangsal für diese Welt der Akzent gelegt wird, diese 3,5 Jahre vor der Wiederkunft Jesu als Richter der Welt. Und viertens, Rettung von Assyrien als Bestätigung der Prophetie, Kapitel 37 bis 39. Da wird die Zeit beschrieben von König Hiskia, zu dessen Zeit ja Jesaja lebte. Das war dann noch der letzte König in seinem Dienst. Und in der Zeit von Jesaja wurde Jerusalem von den Assyrern angegriffen, belagert. Hiskia zum Herrn geschrien als treuer, gläubiger König. Und Gott hat eingegriffen und Jerusalem befreit. Das können wir auch nachlesen in Chronika und in den Königsbüchern. Aber hier auch noch. Warum? Nun werden sehen. Assyrien ist von ganz ausnehmender prophetischer Bedeutung in Jesaja und bezeichnet das, den großen Feind Israels in der Endzeit im Norden. Der Israel von Norden her vollkommen überrennen und verwüsten wird. Und das entspricht in Daniel dem König des Nordens und im Prophet Joel dem von Norden kommenden. Eine Armee so groß wie nie zuvor eine Armee gegen Israel gekommen ist. Und es ist noch hilfreich im Prophet Daniel. In der erfüllten Prophetie war der König des Nordens immer Syrien. Aber Großsyrien, das heißt das Gebiet von Libanon, Syrien bis nach Pakistan. Das ist heute ein islamischer Block. Und dieser Assyr der Endzeit unter der Führung dann von Syrien, wird Israel in der großen Drangsalszeit, gerade am Anfang, überrennen, das ganze Land verwüsten. Und am Ende davon wird der Herr Jesus kommen auf dem Ölberg und wird sein Volk befreien. Und die Geschichte von Hiskia ist ein kleiner Vorgeschmack, wie dort Gott eingegriffen hat und die Armeen, die gegen Jerusalem kamen, vernichtete und Jerusalem befreite, den Überrest befreite. Und so ist eben dieser Block, Rettung von Assyrien als Bestätigung der Prophetie, 37 bis 39, ein ganz wichtiger historischer Teil, denn er ist gewissermaßen wie ein Pfand dafür, dass Gottes Verheißung, er werde Israel in der Endzeit von Assyrien retten, in Erfüllung gehen wird. Genauso wie er in seiner Treue damals zur Zeit von Hiskia Jerusalem gerettet hat. Ja, und dann kommt ganz natürlicherweise eben der zweite Hauptteil, Prophetie des Trostes. Aber auch da können wir einteilen. Ich zähle jetzt weiter. Dann kommt fünftens. Trost durch Gottes Größe. Kapitel 40 bis 48. Eben, das beginnt damit, tröstet, tröstet mein Volk. Und der nächste Teil ist dann sechstens, Trost durch Gottes Gnade, 48 bis 57. Und man beachte, unser berühmtes Kapitel Jesaja 53 ist genau da drin, in diesem Teil. Trost durch Gottes Gnade. Man muss bedenken, es gibt ja heute wohl möglicherweise mehr als 400.000 bekehrte Juden. Man sagt heute messianische Juden, früher Juden-Christen, aber korrekt ist eigentlich beides. Man muss nur das Richtige damit meinen. Und das sind also Juden, die haben sich bekehrt, die haben erkannt, dass der Herr Jesus der Messias ist und sie bekennen ihn als Gott und Mensch in einer Person. Und die gehören zur Gemeinde, so wie alle nichtjüdischen Gläubigen. Aber es ist so, dass wohl für die meisten dieser über 400.000 Juden spielte in der Bekehrungsgeschichte Jesaja 53 eine Schlüsselrolle. Das ist so eindrücklich. Und das ist eben dieses Kapitel aus dem Teil Trost durch Gottes Gnade. Und dann siebtens Trost durch Gottes Herrlichkeit. Kapitel 58 bis 66. Nun hat der Heilige Geist selber einen Refrain eingefügt, der eben dieser Kapitel 40 bis 66 schön in diese drei Teile aufteilt. Und wir können das kurz nachlesen. Ich war nach dem ersten Teil, 40 bis 48, kommt der Refrain in Kapitel 48, Vers 22, etwas überraschend im Zusammenhang. Plötzlich heißt es, kein Friede den Gesetzlosen, spricht der Herr. Dann kommt eben dieser neue Teil der Gnade durch den Messias. Und dann Kapitel 57, 21, während noch in Vers 19 steht, die Frucht der Lippen schaffend, spricht der Herr, Friede, Friede den Fernen und den Nahen, und ich will es heilen. Und jetzt kommt der Refrain. Aber die Gesetzlosen sind wie das aufgewühlte Meer, denn es kann nicht ruhig sein, und seine Wasser wühlen Schlamm und Kot auf. Kein Friede den Gesetzlosen, spricht mein Gott. Und dieser Refrain markiert das Ende dieses Teiles, und dann kommt der neue Teil, eben Trost durch Gottes Herrlichkeit. Und so ergeben sich insgesamt 7 Teile für das Jesaja-Buch. Ja, jetzt sind wir aber vorbereitet, um eben die ersten 12 Kapitel, wenigstens in der Übersicht, etwas genauer anzuschauen.
Sie hörten soeben von Roger Libi den ersten Teil des Themas Einführung in das Buch des Propheten Jesaja, die Kapitel 1 bis 6.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libi. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in 3 Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den ersten Teil. Den zweiten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de oder per Telefon unter 07745 8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libi interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibi.ch. Ich buchstabiere rogerlibi.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Ihr Radio Neue Hoffnung.